Wir lesen in 2. Mose, Kapitel 20, in Vers 3. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. So lautet das erste Gebot. Und bei diesem Gebot, da fragen sich einige Menschen, hat Gott das nötig? Hat Gott so ein Gebot nötig? Nun stell dir vor, ein Mann kommt zu dir und sagt, ich bin der einzig echte Musiker. Alle anderen, die du kennst, die klimpern vielleicht ein bisschen herum, aber ich bin der einzige Musiker. Oder jemand sagt, also ich weiß nicht, was du schon so gegessen hast, aber ich bin der einzige echte Koch auf dieser Welt. Niemand kann so kochen wie ich und alle anderen sind doch nur irgendwie Taugenichtse. Wenn du wirklich was essen willst, was richtig gut ist, ich bin der Einzige, der dir etwas zubereiten kann. Oder vielleicht jemand sagt, also ich bin der weltbeste Fußballer. Neben mir sind alle anderen Fußballspieler nur Amateure, nur Hobbykicker. Nun, was würdest du denken über so einen Mann? Du würdest denken, Mensch, der trägt aber dick auf. Also, hat der das nötig, so von sich zu reden? Da scheint jemand sehr viel von sich zu halten. Und nun treten einige an das erste Gebot hier heran und sagen, ist Gott so von sich selbst eingebildet, dass er so redet? Du sollst keine anderen Götter haben neben mir? Was würde es denn schon schaden, was würde es Gott schaden, wenn neben ihm auch noch ein paar andere ein wenig Gott sein mögen? Scheut er etwa die Konkurrenz? Nun, es schauen einige auf dieses erste Gebot und sagen, also in dieser jüdischen und christlichen Tradition, was ist das für eine intolerante Religion? Da behauptet der Gott, man darf keine anderen Götter haben. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Doch nun, wenn wir einmal das Beispiel etwas umkehren und sagen, da ist ein Mann, der sagt zu seiner Frau, du sollst keinen anderen Ehemann haben neben mir. Oder da ist ein Vater, der sagt zu seinen Kindern, ihr sollt niemand anderen als euren Vater ansehen, außer mich. Nun, dann wundert sich keiner von uns, oder? Ja, selbstverständlich, sagen wir. Da wundern wir uns doch nicht darüber, dass jemand so einen exklusiven Anspruch hat. Sondern wir fragen uns, ja, wieso muss das überhaupt genannt werden? Natürlich gibt es in der Ehe nur einen Ehemann. Ich muss doch meiner Ehefrau nicht sagen, sie soll keinen anderen Ehemann haben neben mir. Ich muss doch meinen Kindern gar nicht sagen, dass sie niemand anderen als ihren Vater ansehen sollen, als nämlich ich bin doch auch der einzige Vater. Nun, die Bibel beschreibt uns Menschen oft wie eine Ehefrau, die andere Männer behandelt, als wären sie ihre Ehemänner und sind es doch gar nicht. Und die Bibel beschreibt uns Menschen wie Kinder, die andere ansprechen als, du hast mich geschaffen, du bist mein Vater. Dabei sind sie es gar nicht. Und das ist der Grund, warum Gott als erstes der 10 Gebote gebietet, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und darum geht es auch in unserem kleinen Katechismus, in Frage 48, das erste Gebot. Wie lautet das erste Gebot? Das erste Gebot lautet, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Nun fragen wir uns zuerst, was sind denn andere Götter? Und es bedeutet nicht, diese Aussage bedeutet nicht, dass es viele Götter gibt. gibt manchmal diese Vorstellung, dass jedes Volk hat so seinen eigenen Gott. Und es geht eigentlich nur darum, dass man den eigenen Gott mehr Ehre erweist als den anderen. Aber das ist nicht das, was Gott hier meint. Es geht nicht nur darum, okay, gebt mir ein bisschen mehr Ehre, achtet mich höher als die Götter von den anderen Nationen, sondern anders als bei Musikern oder Köchen oder Fußballspielern ist es tatsächlich so, es gibt nur einen Gott. Es gibt nur den einen wahren und lebendigen Gott. Das ist kein Beruf, den man erlernen kann, sondern Gott ist ein einzigartiges Wesen. Keiner ist ihm gleich. In Jesaja 44, Vers 6 bis 8, da heißt es, so spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr der Herrscharen, ich bin der Erste und bin der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Und wer ist wie ich? Er rufe und verkünde es und lege es mir dar. Wer hat von Urzeiten her das Kommende hören lassen? Und was eintreten wird, sollen sie es uns verkünden? Erschreckt nicht und zittert nicht. Habe ich es dich nicht schon längst hören lassen und es dir verkündet? Ihr seid meine Zeugen. Gibt es einen Gott außer mir? Es gibt keinen Fels. Ich kenne keinen. Aber Paulus, er schreibt in 1. Korinther 8, ab Vers 4, was nun das Essen von Götzenopferfleisch betrifft, so wissen wir, dass es keinen Götzen in der Welt gibt und dass kein Gott ist als nur einer. Denn wenn es auch sogenannte Götter gibt, im Himmel und auf Erden, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt, so ist doch für uns ein Gott, der Vater, von dem alle Dinge sind und wir auf ihn hin und ein Herr, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Nun, das ist interessant. Paulus sagt, wir wissen, es gibt nur einen Gott. Es gibt eigentlich gar keine Götzen. Aber dennoch werden viele Götter und Herren genannt. Auch wenn es nur einen Gott gibt, was ist dann mit diesen Göttern und Götzen gemeint? Es ist das, was für uns Menschen die Stellung einnimmt, die nur dem allein wahren Gott gebührt. Das nennt die Bibel Götzen oder andere Götter. Martin Luther, er schreibt, ein Gott ist etwas, von dem man alles Gute erhoffen und zu dem man in allen Nöten seine Zuflucht nehmen soll. Und wenn wir all das Gute, was wir erhoffen und wenn diese Zuflucht, die wir suchen, nicht der wahre Gott ist, sondern irgendetwas anderes, dann ist das ein Abgott, ein Götzen, ein falscher Gott, ein anderer Gott. Obwohl es eben keine echten Götter gibt neben dem wahren und lebendigen Gott, so behandeln wir Menschen doch vieles, als wäre es ein Gott und vertauschen die Herrlichkeit Gottes mit dem, was geschaffen ist, mit Personen oder sogar Sachen. Eines der verbreitetsten Götter in dieser Welt seit jeher ist Geld und Gut, Besitz, Reichtum. Wenn wir das haben, oh, dann denken wir, wir sind sicher. Wir versprechen uns all das Gute von dem, dass wir etwas Gutes uns kaufen können, durch Handel erwerben können. Wir brauchen nur genug Ressourcen, dann haben wir ein gutes Leben. Also, wenn wir uns fragen, wie kann mein Leben gut werden? Wie kann ich ein erfülltes Leben haben? Wie hat mein Leben einen guten Sinn? Was wünsche ich mir für ein Leben? Oder dann ist die verbreitetste Antwort, nun ob offen ausgedrückt oder doch nur insgeheim im Herzen, ich will Geld haben. Ich glaube, ich kann mir mit Geld all das kaufen, was ich brauche. Ich glaube, wenn ich nur genug Geld habe, dann sind meine Sorgen vorbei. Ich glaube, wenn ich nur genug Reichtum habe, dann muss ich mir keine Sorgen machen. Das wäre mir ein Trost. Martin Luther, noch einmal, das ist ja auch der allergewöhnlichste Abgott auf Erden. Wer Geld und Gut hat, der weiß sich in Sicherheit und ist fröhlich und unerschrocken, als sitze er mitten im Paradies. Und umgekehrt, wer keins hat, der zweifelt und verzagt, als wisse er von keinem Gott. Paulus schreibt in Epheser 5, Vers 5, denn dies sollt ihr wissen und erkennen, dass kein Unzüchtiger und oder Unreiner oder Habsüchtiger, er ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat in dem Reich Christi und Gottes. Nun, Habsucht, eben diese Gier, ich muss immer mehr haben. Ich setze all mein Vertrauen auf das, was ich gewinnen kann, auf das, was ich mir kaufen kann. Also das ist Götzendienst. Wir stellen uns manchmal vor, diese Götzen aus irgendwelchen archäologischen Funden und denken, wie verrückt kann man sein, dass man irgendwie sich so eine Statue dahinstellt und denkt, das ist unser Gott. Nun, in allen Kulturen war das immer durchdrungen mit genau diesen Hoffnungen, die wir heute haben. Diese Statuen wurden benutzt, um zu sagen, wenn ich nur irgendwie etwas tue, dann erhalte ich Gewinn, dann erhalte ich Reichtum, dann habe ich eine gute Ernte. Und es ist Geld und Gut, was der eigentliche Götzen ist. Oder Wissen, Macht und Ehre, Anerkennung. Oh, verbreitet auch in unserer heutigen Zeit. Wir machen aus dem Wissen, aus der Wissenschaft einen Götzen. Wenn wir nur alles erklären können, wenn wir nur in alles Verborgene hineinblicken können, oh, dann haben wir die Macht, dann haben wir eine Autorität. Wenn wir nur alles uns erklären können, dann haben wir das, was wir brauchen, dass wir nicht mehr abhängig sind, dass wir nicht mehr hilflos sind, dass wir für alles eine Lösung finden können, dass wir für alles irgendwie einen Plan ersinnen können, dass wir mit allen Problemen doch in unserer eigenen Kraft, durch unser Verstand, durch unser Wissen, durch unsere Erkenntnis alles durchdringen können. Dass wir alles kontrollieren können. Nur wir leben in einem Zeitalter, oder schon seit einigen Jahrzehnten, wo genau das zu einem Götzen wird für viele Menschen. Viele Erklärungen von der Evolutionstheorie über Urknall und sonst was, es entstammt aus diesem Wunsch. Egal wie plausibel das ist, Hauptsache ich kann mir sagen, ich kann es erklären. Und ich bin nicht mehr abhängig von einem moralischen Wesen, dem ich Rechenschaft schulde für mein Leben. Wenn ich nur so ein Wissen habe, dass doch alles irgendwie nur Materie ist und Bewegung und ich einfach nur mir selbst verantwortlich bin. Oh, das ist Macht. Aber verbreitet sind auch Götzen wie irgendwelche Heiligen zu verehren, irgendwelche Naturkräfte oder esoterischen Mächte. Ich sprach mal mit einer Frau, die mir erklären wollte, was alle möglichen Kristalle für Kräfte haben und was ich bräuchte für Kristalle, um Reichtum zu bekommen oder um irgendwie Glück und Freude zu haben. Und die katholische Kirche hat mit ihren Heiligen auch all das gemacht, was die Römer unter Jupiter und Merkur und Venus und Diana angebetet haben. Jeder Gott hatte irgendwie seinen eigenen Bereich. Und wenn man Erfolg haben wollte, dann musste man zu Jupiter beten und ihm opfern. Oder wenn man ein Glück in der Liebe haben wollte, dann wurde der Venus geopfert. Und die katholische Kirche hat dann irgendwelche Heiligen draus gemacht. Und dann wird der Christophorus angebetet oder dergleichen. Und sie alle sollen helfen. Aber es ist nicht viel anders als dieses Denken. Es gibt so viele verschiedene Naturgewalten, es gibt verschiedene Einflüsse. Nicht der eine Gott, der über alles kontrolliert, sondern irgendwo gibt es so all die verschiedenen Bereiche und ich kann, je nachdem, was ich gerade brauche, muss ich dann jemand anderen anrufen und versuchen, seine Hilfe zu bekommen. Und das lässt mich wiederum als den Akteur sein. Ich bin meines Glückes Schmied. Ich muss mich nur an die richtige Person wenden und dann bekomme ich das heraus, was ich brauche. So ein einfaches Ritual. Ich muss nur etwas opfern, ich muss nur ein Gebet sprechen und dann bekomme ich das, was ich will. Nun, das ist genauso wie der heidnische Götzendienst. Nach den gleichen Prinzipien. Oder wir beten unser eigenes Ich an. Einfach das, was ich mir wünsche, meine eigenen Begierden, meine eigene Kraft, mein eigenes Urteil ist das Maß aller Dinge. Schon im Garten Eden war das die große Verführung. Ihr werdet sein wie Gott. Sie selbst, Adam und Eva, wollten entscheiden zwischen Gut und Böse. Sie wollten selbst Gott sein, unabhängig von irgendeinem anderen Wesen. Und so finden wir nicht nur andere Götter durch andere Religionen, durch andere Lehren, sondern die verbreitetsten Götter, sie sind in unserem eigenen Herzen. Sie sind das, worauf wir unser Vertrauen, unsere Zuflucht, worauf wir unsere Hoffnung setzen. Unser Glauben und unser Vertrauen produziert andere Götter. Dabei gibt es keine echten Götter, sondern nur böse Geister. In 1. Korinther 10, Vers 19 schreibt Paulus: Was sage ich nun, dass ein Götzengeopferte etwas sei oder dass ein Götzenbild etwas sei? Nein, sondern dass das, was sie opfern, sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Was Paulus hier sagt, ist, dass diese Götzenvorstellungen, dass da, wo wir nicht dem wahren Gott vertrauen, sondern irgendwelchen Götzen, dass es ein Betrug ist, eine dämonische Verführung. Und wir dem Teufel in seine Falle treten, anstatt dass wir irgendwie einen Segen daraus bekommen. Ja, wir lassen uns verführen durch unser eigenes Herz, durch die Welt, durch den Teufel. Und da, wo wir Gott die Ehre rauben und unsere Hoffnung nicht auf ihn, sondern auf irgendwelche anderen Dinge an seiner Stelle setzen, oder da werden wir verführt. Calviner schreibt in der Institutio: Der Menschengeist ist alle Zeit sozusagen eine Werkstatt von Götzenbildern gewesen. Nun, Prediger Lüthi, Walter Lüthi, er erzählte eins von seinem Großvater, der mit ein paar Freunden sich vorgenommen hatte, in seinem Dorf einen Fuchs zu jagen, der schon so einige Hühner gerissen hatte. Und eines Tages konnten sie tatsächlich im Wald diesen Fuchsbau ausfindig machen. Und der kleinste und schmalste unter den Freunden, er kroch kopfüber in diesen Fuchsbau. Und es dauerte nicht lange, da hörten die übrigen Freunde von außen: Ich hab ihn! Ich hab ihn! Aber nur wenige Sekunden später jammerte er: Er hat mich! Er hat mich! Nun, Gott weiß, wie betrügerisch und wie falsch diese anderen Götter sind. Wie schnell sie den Menschen ruinieren und von dem wahren Segen abbringen. Ja, wie schnell aus einem freudigen ich habe ihn, ein schmerzgequältes er hat mich wird. Und genau das ist der Grund, warum Gott gebietet: Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Denn die anderen Götter, sie machen uns zu Sklaven eines falschen Gottes. Jeremia 2 vergleicht er es mit Quellen, die löchrig sind, die brüchig sind, die gar kein Wasser tragen. Und Gott wird verlassen und auf etwas Falsches wird gesetzt, was kein Leben erhalten kann. Also, andere Götter. Es gibt keine wahren anderen Götter. Es gibt keine göttlichen Wesen außer dem einen wahren Gott. Aber unser Herz macht aus all den Dingen, selbst aus guten Dingen, die wir als Mittel gebrauchen können, wir machen daraus Götzen, wenn wir ein falsches Vertrauen darauf setzen und es an die Stelle von Gott setzen. Nun, was heißt es, keinen anderen Gott zu haben? Ihr sollt keine anderen Götter haben. Was heißt das? In Katechismus Frage 49 heißt es, das erste Gebot fordert uns von uns, dass wir Gott als den allein wahren Gott und als unseren Gott erkennen und anerkennen und dass wir ihn dementsprechend anbeten und verherrlichen. Und in der Antwort zu Frage 50 lautet es, und das erste Gebot verbietet, dass wir den wahren Gott als Gott und unseren Gott verleugnen oder nicht anbeten und verherrlichen und irgendeinem anderen die Anbetung und Ehre erweisen, die Gott allein gebührt. Hier wird es ein bisschen aufgeteilt, und zwar, wir sind zum einen verpflichtet, Gott zu erkennen und anzuerkennen, anstatt ihn zu verleugnen. A.W. Pink, er schreibt, du sollst keine anderen Götter haben. Das heißt so viel wie, du sollst keinen anderen Götter anerkennen, besitzen, suchen, begehren, lieben oder verehren. Und das ist das, was auch hier in unserem Katechismus ausgesagt wird. Wir sind verpflichtet, unseren Gott zu erkennen und anzuerkennen. Das bedeutet, es reicht nicht einfach aus zu sagen, keine Ahnung, ob es einen Gott gibt, vielleicht, ich bin nicht dagegen, aber kümmert mich nicht. Nein, wenn es heißt, du sollst keinen anderen Götter haben neben mir, dann sind wir verpflichtet, den wahren Gott zu kennen. Er hat sich uns geoffenbart. Nicht nur in der Schöpfung, sondern auch in seinem Wort, ausdrücklich. Da ist keiner, der eine Entschuldigung hat, denn Gott hat sich bekannt gemacht. Und wir sind verpflichtet, ihn zu kennen. Wir sind verpflichtet dazu, zu erkennen, wer Gott ist. Und zwar sollen wir wachsen in einer völligeren Erkenntnis Gottes. Ja, auch wir als Christen, wir sind dazu angehalten, dass wir Gott immer besser kennenlernen. Wir sollen über ihn nachsinnen. Wir sollen darüber nachdenken, was er in seinem Wort geoffenbart hat. Wir sollen bedenken, was es heißt und wie wir Gemeinschaft mit ihm haben können. Aber auch, wir sollen auf das, was er offenbart in seinem Wort, wir sollen dem Glauben schenken. Erkennen und anerkennen sind nun zwei Dinge. Auf der einen Seite heißt es, ich verstehe etwas, was gesagt wird. Ich verstehe, was Gott von sich behauptet. Und anerkennen bedeutet, ja, ich stimme dem zu. Wenn Gott von seinem Zorn spricht über Sünder, dann ist die richtige Reaktion anzuerkennen, ja, Gott ist zu fürchten. Er ist ein strafender Gott. Und das bedeutet, meine Sünde trennt mich von diesem Gott. Aber weil Gott sich auch offenbart als ein gnädiger und liebender Gott, ruft er uns auf, ihm zu vertrauen. Sein Wort ist wahr. Wenn er sagt, dass Christus Mensch geworden ist, um Sündern zu vergeben, oh, dann will ich dem glauben. Es ist nicht unsere Aufgabe, herauszuschneiden, was wir für richtig halten und was wir für falsch halten, sondern Gott zu erkennen und anzuerkennen und ihm zu vertrauen. Es bedeutet, dass wir das annehmen, was er offenbart, dass wir ihm Glauben schenken, dass wir ihn fürchten, wo er zu fürchten ist, und dass wir ihm vertrauen, wo er sich uns als vertrauenswürdig anzeigt. Und es ist Gott zu verleugnen. Es bedeutet, ich habe etwas von ihm erkannt, aber ich will es nicht hören. Ich verbleibe lieber in einer Unkenntnis. Ich will mich damit nicht auseinandersetzen. Nicht nur an irgendwelche anderen Religionen zu glauben, sondern auch zu sagen, keine Ahnung, ich will mich nicht festlegen. Ich will mich damit nicht beschäftigen. Ich habe andere Sorgen. Es bedeutet, einen anderen Gott zu haben. Denn Gott, ihm gebührt die erste Stelle. Er hat Autorität über uns. Oder auch einen eigenen Götzendienst oder einen Gottesdienst zu erfinden, dem Gott nicht entspricht, ist einen anderen Gott zu haben. Paulus nennt es einen eigenwilligen Gottesdienst, wo sie doch eigentlich nur ihr eigenes Fleisch schätzen. Ja, sie überlegen sich, wie Gott wohl angebetet werden will. Und Gott sagt, nee, damit betet ihr mich nicht an. Damit bin ich nicht euer Gott. Ihr seid nur selbst zufrieden. Ihr macht das, was euer eigenes Ego aufbaut. Aber es ist auch nicht nur, dass wir erkennen, ja, es gibt nur einen Gott, sondern wir müssen ihn als den allein wahren Gott und unseren Gott anerkennen, anstelle von allem anderen. Das bedeutet, da muss nicht nur erkennen und anerkennen, es gibt nur einen einzigen wahren und lebendigen Gott. Alle anderen sogenannten Götter und Herren sind Erfindungen von Menschen, sind Fantasien, sind Abgötter, falsche Götzen. Es reicht nicht zu sagen, ja, es gibt nur einen Gott. Erinnert ihr euch an Jakobus, was er sagt über die Dämonen? Oh, sie sagen auch, dass es nur einen Gott gibt. Aber sie zittern. Er ist nicht ihr Gott. Er ist nicht ihr Gott. Er ist nicht ihr Retter. Sie lieben ihn nicht, sie hassen ihn. Sie wollen loskommen von ihm. Sie wollen nicht ihm begegnen. Aber wir müssen, wenn es heißt, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, dann bedeutet das, wir sollen den einen wahren Gott als unseren Gott anerkennen und lieben und seine Nähe suchen und von ihm alles Gute erwarten. Und bei ihm Zuflucht finden in unserer Not. Wir sollen auf ihn hoffen. Wir sollen sogar Freude an ihm haben, die Gemeinschaft mit ihm suchen, für ihn eifern. Wir sollen ihm Lob darbringen. Und für all das Gute, das uns widerfährt, ihm den Dank geben. Ihm letztendlich als die Quelle alles Guten sehen. Aber auch von ganzem Herzen gehorchen. Seinem Wort gehorsam sein und folgen und uns ihm unterordnen. Jede Form des Ungehorsams oder eine falsche Ausrichtung des Herzens, es bedeutet, ich kann theologisch völlig sauber sein, alles genau, exakt und gut orthodox definieren und trotzdem gottlos sein. Es gibt leider viel zu viele Beispiele dafür in der Kirchengeschichte, die zwar etwas richtig wiedergeben konnten, und doch ihr Herz war fern. Dass wir keine anderen Götter haben sollen, bedeutet nicht nur, dass wir die Wahrheit erkennen, sondern auch diesen Gott in Wahrheit und im Geist anbeten. Und dazu gehört auch, ihn zu verehren als unseren Gott. Das heißt, dass wir ihn hochachten, dass wir ihm alle Würde, alle Autorität, alle Anbetung, alle Verherrlichung dargeben, wie es ihm gefällt, wie es ihm wohlgefällt. Dass wir Gott als höchstes Objekt unserer Achtung und Freude bekennen, sowohl öffentlich als auch privat. Dass wir ihm alle Ehre und alle Vollkommenheit zuschreiben. Dass wir bekennen und auch denken, das höchste Wesen, das reinste Wesen, das beste Wesen ist Gott allein. Niemand ist gut, außer Gott allein. Also keinen anderen Gott zu haben, es bedeutet, dass wir ihn erkennen und anerkennen als wahren Gott und als unseren Gott. Martin Luther sagte immer, es braucht dieses pro me, das für mich. Er ist mein Gott. Er ist für mich ans Kreuz gegangen. Er hat für mich all den Segen erworben. Ich muss sagen können, nicht nur, ja, es ist der eine wahre Gott, er ist mein Gott. Ich liebe ihn. Ich vertraue ihm. Ich wende mich an ihn. Er ist mein Gott. Mein Herz hängt an ihm. Mein Leben ist von ihm abhängig. Ihm will ich gehorchen. Ihm will ich mein Leben weihen. Und nur noch eine dritte Frage. Was bedeutet neben mir? Nun, einige versuchen das ein bisschen zu relativieren und sagen, okay, ich möchte, wenn schon jemand an mich glaubt, dann soll es eben keine anderen, kleineren Götter noch dabei geben. Neben mir sollen nicht noch andere Götzen verehrt werden. Und tatsächlich gibt es, wenn man bedenkt, in Lateinamerika oder sowas, wo irgendwie eine Form des Christentums ausgeprägt wird, aber gleichzeitig mit irgendwie einem okkulten Geisterglaube. Und ja, man nennt das Synkretismus, wo so verschiedene Ideen, so verschiedene Religionen zusammengenommen werden. Ist das das, was Gott hier betont mit dem Neben mir? Nun, in unserem Katechismus wird hierauf noch einmal direkt eingegangen, in der Frage 51. Und hier heißt es, die Worte neben mir im ersten Gebot lehren uns, dass Gott, der alle Dinge sieht, die Sünde irgendeinen anderen Gott zu haben, wahrnimmt und scharf missbilligt. Man kann dieses neben mir eigentlich besser übersetzen als vor mir oder vor meinem Angesicht. Und es soll uns darauf hinweisen, dass wir alle Zeit vor dem Angesicht Gottes sind. Und wir betrügen uns selbst, dass wir, wenn wir meinen könnten, dass wir vor dem Angesicht Gottes noch irgendwie heimlich andere Götzen haben könnten und Gott würde es nicht bemerken. Als könnten wir ihn irgendwie täuschen oder etwas vor ihm verbergen. Führe dein Leben in dem Bewusstsein, dass du immer vor dem Angesicht Gottes bist, dass er alles kennt und weiß. Selbst die Motive deines Herzens. Aber es soll uns auch noch einmal bekräftigen, dass wie schlimm die Sünde des Götzendienstes ist. Denn Calvin schreibt, der Zusatz vor mir erhöht die Verwerflichkeit des Lasters. Denn wir reizen ihm zum Eifer, wenn wir ersonnene Götter an seiner Statt setzen, wie ja auch eine schamlose Frau ihren Mann noch mehr in Zorn versetzt, wenn sie vor seinen Augen mit ihren Buhlern umgeht. Also stell dir mal vor, nicht nur, dass ein Ehemann, obwohl er verheiratet ist, eine Affäre hat mit einer anderen Frau, sondern was für eine Dreistigkeit ist das, wenn er es tut vor den Augen seiner Frau. Und dieses vor mir oder neben mir, es bringt uns in dieses Bewusstsein, das, woran wir unser Herz hängen, ist sichtbar vor Gott. Er sieht, wo wir unser Vertrauen auf etwas anderes setzen als auf ihn. Und es reizt ihm zur Eifersucht, denn er ist der allein wahre Gott. Er ist unser Gott. Er hat uns geschaffen. Vor ihm sind wir verpflichtet. Und er ist der Geber aller guten Gaben. Und darum, wer Gott nachfolgen will, wie sollen wir als Christen das bedenken? Können wir das erfüllen, dieses Gebot? Kannst du, der du hier sitzt, sagen, ich habe nie einen anderen Gott gehabt als den einzig wahren und lebendigen Gott, meinen Gott. Ich habe nie irgendeinen Herzensgott in mir erhoben. Ich habe nie auf etwas Falsches mehr Vertrauen gesetzt als auf den lebendigen Gott. Nun, wenn du das mit Ja beantworten kannst, dann ist dein eigener Stolz schon dein Götze geworden. Dann denkst du höher von dir, als es sich gebührt. Nun, wir alle haben dieses Gebot gebrochen, dass wir auf etwas Falsches vertraut haben und Gott damit vor seinem Angesicht die Ehre geraubt haben, die ihm zusteht. Aber Christus ist gekommen, auch für diese Sünde zu sterben. Ja, für unseren Götzendienst. Dass wir den wahren und lebendigen Gott, unseren Gott, nicht als Gott erkannt und anerkannt haben, ihn nicht geehrt haben ihn nicht verherrlicht haben. Christus, er ist gekommen, um ein Leben zu führen, zum vollkommenen Wohlgefallen. Und er nannte den Vater auch meinen Gott, um zu betonen, er hat für uns Menschen alles erfüllt, was es bedeutet, auch dieses Gesetz zu halten. Aber Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Und das ist im Wesen das erste Gebot. Wir müssen uns selbst verleugnen. All das, was in uns diese falschen Götzen hervorruft, wir müssen es verleugnen und sagen, nein, ich vertraue auf den Herrn. Und unser Kreuz auf uns nehmen, dass wir bereit sind, Gott zu gehorchen, ihm zu folgen und nicht nur unseren Lüsten und falschen Götzen. Aber Jesus sagt auch, wer Gott verherrlichen will, wie es hier im ersten Gebot implizit enthalten ist, wer Gott, als meinen Gott, als unseren Gott verherrlichen will, der muss auch den Sohn ehren. In Johannes 5, Vers 23, eine faszinierende Stelle, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Gott hat sich geoffenbart. Zuletzt hat er gesprochen in seinem Sohn, heißt es in Hebräer 1. Nun jeder, der sagt, ja, ich glaube an den einen wahren Gott, aber an Jesus glaube ich nicht. Er bricht das erste Gebot. Wer Christus nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht. Und so ist es eine Lüge, wenn man behauptet, ach, die alle monotheistischen Religionen, sie haben doch alle den gleichen Gott. Sie verehren doch alle den gleichen Gott. Nein, Christus sagt etwas anderes. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht. So lasst uns Christus danken, dass er den Bruch des ersten Gebotes für uns bezahlt hat am Kreuz von Golgatha. Und dass er uns durch seinen Geist und durch sein Wort lehrt, was es heißt, darin zu wachsen, dieses erste Gebot zu halten. Dass wir unser Herz auf ihn ausrichten sollen, dass wir ihm glauben und vertrauen, dass wir nicht dem Mammon, ein Götzen des Reichtums, vertrauen, sondern auf ihn. Und dass wir lernen, ihn zu ehren, nach der Offenbarung, nach dem Wort Gottes, ihn zu ehren und ihn zu verherrlichen, wie es ihm gebührt. Dazu helfe uns Gott. Amen.